SWR 2 Tandem.
25 Jahre ist der Mauerfall nun her und die, die damals die Wende als Teenager erlebten, haben heute vielfach selber Kinder. Mit FDJ-Nachmittagen und Jugendweihe sind sie groß geworden, aber an die alten Parolen haben viele schon nicht mehr geglaubt. Thomas Gävert stellt Ihnen nun zwei aus der letzten Teenager-Generation der DDR vor. Wie sie die ersten Jahre im wiedervereinigten Deutschland empfunden und was sie aus ihrem Leben gemacht haben.
Ich bin 1975 geboren. Ja, also aufgewachsen bin ich in Hasselfelde, das ist ein kleiner Ort im Harz und hat ungefähr 3000 Einwohner. Wir hatten eine eigene Schule, die von der 1. bis zur 10. Klasse ging. In einer Klasse waren wir 17 bis 18 Kinder.
Jan Rieche, 1974 geboren im Harz, in Hasselfelde zur Schule gegangen, bis zur 8. Klasse. Das ist ein Dorf in den Bergen, was sehr viel Tradition noch hat, wo es immer kälter und nässer ist als im Rest von Deutschland, aber was wirklich sehr, sehr viel Natur zu bieten hat.
Meine Erinnerungen sind noch Pionierleben, Sport war bei mir auch ein ganz großes Thema. Meine Woche bestand halt wirklich aus 4-mal Training und 1-mal Pioniernachmittag, das war mittwochs.
Heimat, das richtige Wort dafür ist Geborgenheit. Wir hatten eine sehr, sehr große Familie hier, weil die Familie meines Vaters hier schon seit, ich glaube, mehreren hundert Jahren in der Gegend lebt. Ich hatte meinen großen Freundeskreis, den ich seit der Kindertagesstätte kenne, mit denen bin ich auch zusammen bis zur 8. Klasse gegangen.
Geboren zu einer Zeit, als es noch zwei deutsche Staaten gab. Jan Rieche und Melanie Martin wuchsen in der DDR auf. Sie waren 14 Jahre alt, als die Mauer fiel. Wie bei vielen anderen Kindern und Jugendlichen ihrer Generation schienen ihre Lebenswege bereits vorgezeichnet zu sein, hätte es die DDR weiter gegeben.
Meine Zukunft war so: Mein Großvater hatte ein Uhren- und Schmuckgeschäft. Er war selber Uhrmachermeister. Das Geschäft bestand seit 1901 und ich habe eigentlich immer gesagt zu meinem Opa, ich werde auch mal Uhrmacherin und hatte auch in Ferien dort immer schon mitgearbeitet, in Anführungsstriche, irgendwelche Wecker hat er mir gezeigt, wie man die repariert oder so. Und er hat auch immer gesagt, du wirst mal mein letzter Lehrling werden, ich werde mal den Laden meines Opas übernehmen.
Ich hatte schon immer den Wunsch zu reisen. Hatte dann mehr oder weniger auch das akzeptiert, dass das westliche Ausland so gut wie tabu ist. Aber ich hatte schon immer den Wunsch, die Welt zu sehen und das auch beruflich machen wollte, dass ich reisen möchte, auch wenn es nur innerhalb des sozialistischen Auslandes war.
Eine kleine Anhöhe hinter Jans Elternhaus. Bei klarem Wetter konnte der Junge von dort den Brocken und den etwas kleineren Wurmberg erkennen. Doch die höchsten Gipfel des Harzes blieben zu DDR-Zeiten unerreichbar. Unmittelbar an der innerdeutschen Grenze liegend, gehörte der Brocken schon zum Sperrgebiet und der Wurmberg lag bereits im Westen.
Als Kind habe ich da weniger drüber nachgedacht. Ich habe eigentlich mehr darüber nachgedacht, was hinter der Bergkette lag. Wir hatten erstklassigen Westfernsehempfang und haben dadurch eigentlich auch immer viel von der Welt gesehen. Und sehr viel, was in den dritten Programmen viel kam, waren diese Reisesendungen, die dann Südamerika, Amerika, Afrika und so weiter beleuchtet haben, die dann schon so ein, auch zumindest bei mir, ein bisschen Fernweh hervorgerufen haben.
Jan und Melanie gehörten zu einer Generation von Heranwachsenden, die nach 1989 plötzlich vor ganz neuen Freiheiten und Möglichkeiten standen. Wie wurde ihr weiteres Leben davon beeinflusst? Melanie lebt heute im Saarland, Jan in Australien. Melanie ist eine schlanke, mittelgroße, sportliche junge Frau mit dunkler Kurzhaarfrisur. Auch Jan, ebenfalls mittelgroß, dunkelblondes Haar, kantig männliches Gesicht, wirkt sportlich durchtrainiert. Er ist braun gebrannt vom langen Aufenthalt unter Australiens Sonne. Fast 25 Jahre nach dem Mauerfall besuchen beide noch einmal den Ort, in dem sie aufgewachsen sind.
Wir haben sehr viel draußen gespielt, im Wald, am Fluss, Angeln und so weiter, Skifahren im Winter. Ich war auch hier im Skiverein aktiv tätig für mehrere Jahre. Viele Sachen, die Tradition haben, das war Schützenfest über Pfingsten und dann das Finkenschlagen, was jedes Jahr seit mehreren hundert Jahren hier auch im Harz stattfindet, jedes Jahr im Frühjahr. Wettbewerbe, welcher Vogel dann am besten singt, welcher Vogel am schönsten singt. Im Harz gab es über die Jahrhunderte sehr, sehr viel Bergbau. Diese Bergleute nahmen immer Vögel mit unter Tage, um zu sehen, wann Gasexplosionen sich ankündigten. Bevor es die Harzer Roller gab, die ja sehr bekannt sind, die Kanarienvögel, wurden Buchfinken dafür verwendet. Wenn diese Buchfinken sangen, war alles in Ordnung. Wenn sie aufhörten zu singen oder einen bestimmten Laut machten, wussten die Bergleute, dass sie raus mussten. Und dadurch waren diese Finken natürlich sehr, sehr wertvoll. Daraus entwickelte sich dann über die Zeit Wettbewerbe, welcher Vogel denn am besten singt. Und ich bin über meinen Großvater und meinen Vater an diese Tradition herangekommen. Morgen zum Beispiel ist hier das Finkenschlagen in Hasselfelde bei uns auf der Waldschneuse. Und da bin ich dann auch wieder mit aktiv.
Am nächsten Tag ist Jan Rieche schon sehr früh mit dem Auto unterwegs zum Finkenmanöver. Obwohl er nur noch selten in Hasselfelde ist, will er sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. In der Morgendämmerung treffen sich die Teilnehmer des Wettbewerbs und die Zuschauer des Finkenmanövers auf einer Waldlichtung. 35 Vogelkäfige sind in einer Reihe auf Podesten aufgestellt und mit weißen Tüchern verhängt. Die Tücher über den Käfigen sollen verhindern, dass die erregten Finkenmännchen sich untereinander zu sehen bekommen. Sonst würden sie versuchen, sich anzugreifen, erläutert Jan, und dabei könnten sich die Vögel verletzen. Schließlich ertönt das Kommando der Kampfrichter. Der Wettbewerb beginnt. Äußerlich geschieht nur wenig. Das Ohr dicht an den verhängten Käfigen lauschen Teilnehmer und Kampfrichter, hin und wieder leise flüsternd, den Stimmen ihrer gefiederten Schützlinge. Dabei werden die Schläge der Vögel gezählt, das heißt, wie oft sie Töne von sich geben. Es gibt ein Schönheitssingen und ein Kampfsingen.
Das ist das Kampfsingen. Da singen die eine halbe Stunde um die Wette. Und der Fink, der die meisten Schläge macht, der gewinnt.
Und wie viel hat dein?
Gar nicht so schlecht. 245. Das würde ich sagen, reicht vielleicht für die Top 5 heute Morgen.
Ich betreibe das, seit ich glaube, 8 oder 9 Jahre alt bin. Ich habe das auch seit sehr, sehr vielen Jahren schon gemacht. Hatte damals auch sogar einen Artikel in der Trommel. Das war ein kommunistisches Jugendmagazin, wo ein kleiner Artikel über mich geschrieben wurde, weil es halt sehr, sehr selten ist, diese Tradition noch.
Zu DDR-Zeiten lag Jans Elternhaus im Schatten der innerdeutschen Grenze. Etwa 20 Kilometer hinter Hasselfelde wurde die Welt mit Minen und Stacheldrahtzäunen versperrt.
Dann hatten wir natürlich auch eine russische Garnison hier an der Radarstation. Das hatte natürlich auch was mit der unmittelbaren Grenze zu tun. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das ein Stück Normalität war. Das war da, das hat man so als gegeben hingenommen und hat es auch wirklich so aufgefasst, als das wirklich in Stein gemeißelt ist, als ob sich das niemals ändern würde. Die Schulausbildung war natürlich stark sozialistisch, kommunistisch geprägt und im Nachhinein sind auch viele Sachen, über die man schmunzeln muss, ganz besonders der Geschichte, wie allem ein arbeitertechnisches Klassenkampfbewusstsein selbst bis hin Spartakus überzogen wurde. Aber als Kind, ich muss daran erinnern, unsere Generation war 14, 15, als die Mauer fiel. Ich würde sagen, das ist vielleicht genauso das Alter, wo man anfängt, Sachen zu hinterfragen.
Wir sind auf dem Schulhof unserer Schule. Die hieß damals POS, Polytechnische Oberschule Hasselfelde. Jetzt heißt sie Dr. Hermann Blumenau Grundschule. Der Schulhof war auch der Platz, an dem zu jedem Zeitpunkt immer die Fahnenappelle haben stattgefunden. Also ich kann das noch genau sehen, wie wir hier im U-Profil standen, um die DDR-Fahne zu hissen zu bestimmten sozialistischen Feiertagen. Auch das war damals Teil vom Programm, also das hat man nicht groß hinterfragt. Dadurch waren die Pausen meist oft ein bisschen länger, das war schön.
Ich war sogar noch in der 7. Klasse, also mein letztes Pionierjahr war ich beim Pioniertreffen damals noch in Karl-Marx-Stadt. Und dieses Pioniertreffen fand ich auch für mich noch ein großes Highlight. Das ging über eine Woche. Da war in irgendeinem Stadion in Karl-Marx-Stadt eine riesen Eröffnungsfeier, wie man es heute mit so Olympia-Veranstaltungen vergleichen könnte. Man ist irgendwann morgens dahin gefahren worden mit Bussen und ich glaube, über 2, 3 Stunden hat sich das hingezogen, bis wir überhaupt in dieses Stadion reinmarschieren durften. Naja, also ich wirklich war so, hab gesagt, wow, was für Massen und alles Pioniere, toll, einfach toll. Natürlich hatte das alles einen Hintergrund, dass man halt treu die Linie dort weiter verfolgt, politisch, aber als Kind hat man das nicht so empfunden.
Noch stand die Mauer, aber an die alten Parolen glaubte im Sommer 1989 keiner mehr.
Ja, es war alles ein bisschen komisch. Wir wollten zum Beispiel, weiß ich noch, in der 8. Klasse nach Leipzig fahren. Da war ja immer diese große Messe, wo dann immer so Schulausflüge gemacht worden sind, so Tagesausflüge. Wir sind da nicht hingefahren, weil halt in Leipzig schon Aufruhr war.
Im September 1989, als das neue Schuljahr beginnt, verlässt Jan die kleine Schule in Hasselfelde. Von nun an wird er ein Elite-Gymnasium im nahegelegenen Halberstadt besuchen.
Dieses Gymnasium hatte spezielle Sprachausbildung, wo man neben Russisch, was wir als erste Fremdsprache lernen mussten, und Englisch dann auch noch Französisch angeboten hatte. Und ich wusste, dass Sprachen sehr, sehr wichtig sind. Dass ich diese Fremdsprachen lernen wollte, um später beruflich bessere Chancen zu haben.
Dann kam der 9. November 1989 und in den darauffolgenden Wochen wird klar, dass die alten Gewissheiten nicht mehr gelten. Bisherige Lebensentwürfe werden unter den völlig neuen Bedingungen über den Haufen geworfen.
Oh, Angst würde ich jetzt noch nicht mal sagen, war gespannt auf das Neue, was jetzt kommt. So, ja.
Plötzlich hat Melanie die Möglichkeit, die Schule nicht nur mit der 10. Klasse zu beenden, sondern auch noch ihr Abitur zu machen. Zu DDR-Zeiten wäre ihr diese Möglichkeit verwehrt geblieben. Nur ganz wenige Schüler durften damals die EOS, also die sogenannte erweiterte Oberschule, in der Nachbarstadt Blankenburg besuchen. Beschränkungen, die nun aufgehoben sind.
Meine Freunde sind dann teilweise schon ab der ersten Stunde dann auf die andere Schule gegangen und ich war dann noch hier.
Soll Melanie ihren Heimatort verlassen? Die Entscheidung fällt ihr nicht leicht.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr so ganz genau, was so alles so Ziele oder Träume von den anderen waren, aber man stand auf einmal da und wusste eigentlich nicht mehr, was will ich jetzt überhaupt machen und was will ich überhaupt mit meinem Abitur, was mache ich jetzt eigentlich damit, und hatte dann auf einmal auch ein schlechtes Gewissen, weil ich hatte das meinem Opa sozusagen so halbwegs versprochen, ich werde mal den Laden meines Opas übernehmen, und jetzt kamen dann doch die Bedenken, aber auch seinerseits, und er hatte dann auch zu mir gesagt, mach das jetzt erstmal dein Abitur und dann werden wir weitersehen. Und das war für mich dann auch eine Erleichterung, dass er das dann gesagt hat.
Das neue Schuljahr hat bereits begonnen, als Melanie im letzten Moment die Entscheidung trifft, ihren Freunden ans Gymnasium in die Nachbarstadt Blankenburg zu folgen.
Da war auf einmal wie anderes Leben dann so. Aber auch noch ungewiss, was kommt.
Noch zögert Melanie, was ihre berufliche Zukunft betrifft. Soll sie ihren Traum, als Uhrmacherin in Hasselfelde zu bleiben, endgültig aufgeben? 3 Jahre nach der Wende ist jedoch klar, dass sich dieses Geschäft auch für ihren Großvater immer weniger rentiert.
Er hatte 3 Gesellen in seiner Werkstatt und es gab ja immer was zu reparieren. Uhren waren ja auch teuer und auch gute Uhren bekam man ja auch nicht so, von Glashütte zum Beispiel. Und ja, und dann kam halt die Wende und große Uhren sind gar nicht mehr groß repariert worden.
Deshalb rät selbst der Großvater seiner noch immer zweifelnden Enkelin, sich einen anderen Beruf zu suchen. Und nicht nur er ist dieser Meinung.
Freunde von meinem Opa, die halt Uhrmachermeister im Westen waren, haben mir halt dann auch gesagt, überleg dir das erstmal nochmal. Hab dann lange überlegt, was man überhaupt machen konnte und hab dann in einem Autohaus in Hannover habe ich meine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht.
Doch in Hannover wird Melanie nicht richtig heimisch.
Zum einen war es ja die westlichste Bundesland und dann auch noch für uns Landeier eine richtig Riesenstadt. Ich bin jedes Wochenende noch nach Hause gefahren, weil meine Freunde ja hier noch gewohnt haben. Und so richtig Kontakt habe ich da halt in Hannover auch nicht bekommen. Man hat da gearbeitet. Da waren Leute, die haben dann zum Beispiel unser Abitur für Firlefanz angesehen. So, das wäre ja ein Ostabitur, ist ja eh nichts wert und das hat mich manchmal ganz schön gekränkt. So.
1993 kann Jan sein Abitur mit spezieller Sprachausbildung erfolgreich ablegen. Er geht zur Bundeswehr, um seinen Grundwehrdienst zu leisten.
Ich war dann an der französischen Grenze im Hunsrück bei Koblenz, 12 Monate. Das war genau damals zu der Zeit, als die Idee war, die ostdeutschen an westdeutsche Standorte zu bringen, die westdeutschen an ostdeutsche Standorte zu bringen, um dieses Zusammenwachsen auch noch ein bisschen zu beschleunigen. Und ich war eigentlich auch vorgesehen, damals noch nach Somalia zu gehen für 3 Monate extra. Aber da war dann der sehr schnelle Rückzug und das hat sich dann verworfen. Und dadurch habe ich dann im Juli 1994 meinen Grundwehrdienst beendet und dann angefangen zu studieren. Ich hatte damals das Glück, einen der damals noch wenigen Erasmus-Studienplätze zu bekommen, die diesen dualen Studiengang dann damals schon im Bereich Wirtschaft angeboten haben. Und das war 2 Jahre in Bernburg in Deutschland zu studieren, dort den Diplom Betriebswirt zu bekommen und 2 Jahre in Hall an der Hall University zu studieren und dort den englischen Bachelor zu bekommen.
Damit hatte sich Jan Rieche gute Voraussetzungen geschaffen, um nach dem Studium in die USA zu gehen. In Hartford, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Connecticut, findet er Arbeit.
Ich habe damals für eine Autovermietung gearbeitet. Die war damals gerade im Begriff, in Europa Fuß zu fassen. Die haben sich Absolventen von deutschen, englischen, französischen und so weiter Hochschulen geholt, haben die in den USA 2-3 Jahre ausgebildet, um sie dann nach Europa zurückzuschicken und hier das Netzwerk und das Unternehmen aufzubauen. Und also die erste Zeit in den USA ganz besonders fand ich sehr beeindruckend, weil es auch sehr, sehr anders war. Ich fand es als sehr, sehr einfach, mit Leuten zu sprechen und lockere Freundschaften zu entwickeln. Aber zu diese tiefgehenderen Freundschaften, die man aus der Jugend hatte, die gibt es dort nicht. Ich würde sagen, dass in Ostdeutschland Freundschaften und damit Beziehungen sehr, sehr viel zählten. Und ich glaube, dass das in einem Land, wo alles jederzeit verfügbar ist, und in Amerika war das seit Generationen so, nicht so wichtig ist. Aber was mir direkt sofort aufgefallen ist als krasser Gegensatz, war, dass Kundenservice das A und O ist und das Verkauf das A und O sind. Das war etwas, was ich aus Europa nicht so kannte. Dieser Drang zu verkaufen, koste es, was es wolle, das empfand ich als sehr, sehr starken, krassen Gegensatz. Ja, ich denke mal, in dem Alter ist man, glaube ich, noch sehr formbar. Das war alles ein großes Abenteuer. Ich wollte das miterleben und ich wollte auch erfolgreich sein.
Anfang 2001 kehrt Jan im Auftrag seines amerikanischen Arbeitgebers nach Deutschland zurück. Wieder in seinem Heimatland merkt er sehr schnell, dass er hier nicht bleiben will.
Ja, man ist dann irgendwo schon zwischen den Welten gefangen. Dann kam man zurück nach Deutschland, wo alles halt immer noch sehr muffig war, und hat mich dann entschieden, dass ich auf jeden Fall wieder eine Position oder einen Beruf haben möchte, in dem ich auch wieder reisen kann.
Er geht zunächst nach England, arbeitet dort für eine Personalberatungsfirma. Dann bekommt er ein EU-Stipendium bewilligt. Jan entschließt sich, noch einmal zu studieren.
Ich habe dann dadurch meinen Master in Politikwissenschaften an der Universität in Sydney machen können. Ja, und dann bin ich in Australien hängen geblieben. Das war vor 10 Jahren.
Vor 20 Jahren lebte Melanie Martin noch in Hannover. Mittlerweile hat sie einen Berufsabschluss als Bürokauffrau. Aber soll sie weiter in einer Stadt bleiben, in der sie sich besonders als Ostdeutsche nie willkommen fühlte?
Heutzutage sage ich wirklich, wenn mich irgendeiner fragt, ich bin Ossi. Also für mich ist das jetzt nicht mehr so schlimm in dem Sinne wie kurz nach der Wende. Da ist es ja manchmal sehr negativ angekommen. So. Zu dem Zeitpunkt war ich nur sehr weg von Hannover und habe dann nach der Bürokauffrau-Ausbildung doch noch ein Studium angefangen in Merseburg in der Nähe von Leipzig. Das war Betriebswirtschaftslehre. Ich bin dorthin gegangen nach Merseburg, weil dort auch 2 Freundinnen, mit denen ich zusammen Abitur gemacht habe, die hatten dort bereits schon ihr Studium begonnen.
1999 kann Melanie ihr Studium abschließen. Sie geht ins Saarland und arbeitet zunächst bei einem Autohersteller. Als dieser seinen Betriebsstandort auflöst, findet sie sofort eine neue Beschäftigung an der Universität in Saarbrücken. Seit 2013 ist Melanie dort für die Verwaltung von Forschungsgeldern zuständig. Mittlerweile wohnt sie in Kleinblittersdorf, einer Kleinstadt unweit der französischen Grenze.
Der Ort ist, kann man vergleichen mit meinem Heimatort Hasselfelde, auch von der Einwohnerzahl so ungefähr die Größe. Es gibt auch viele Vereine, bei denen ich auch, um halt Leute kennenzulernen, von Anfang an mit drin war. Und das hat sich auch gut ergeben. Ich habe mich da gut eingelebt und bin dann halt auch wegen meinem Mann dann dort geblieben.
Ja. Du hast Kinder?
Also mein großer Sohn, der wird jetzt erst 8. Und ja, und meine Tochter, die wird erst 5. Wir fahren immer Oma und Opa in Harz. Dass das früher mal DDR war, ist noch nicht so Thema.
Wenn du jetzt an die Wendezeit zurückdenkst, ist das positiv oder negativ besetzt?
Positiv. Also es war Zeit des Aufbruchs so. Alles ganz neu, ganz anders. Und finde für mich, dass ich das Beste draus gemacht habe, wie es jetzt so alles gekommen ist. Ich möchte aber die Zeit vorher nicht missen. Viele sagen ja auch immer, wir sind alle ein bisschen komisch, weil wir in der Kinderkrippe nebeneinander auf dem Töpfchen gesessen haben oder so, wo ich immer drüber schmunzeln muss.
Noch ein Rundgang durch Hasselfelde. Heute ist Jans letzter Tag in Deutschland.
Mir fällt das jetzt auch immer auf, wenn ich durch Hasselfelde fahre, dass es früher als sehr, sehr viel größer empfunden wurde aus zweierlei. Erstmal war man kleiner und zweitens kannte man nicht sehr, sehr viel größere Städte und hat ja die meiste Zeit seiner Jugend verbracht. Das kam eben schon sehr, sehr viel. Auch die Höhe des Kirchturms war alles. Ich hätte schwören können, die war mindestens doppelt so hoch.
Am nächsten Tag wird er wieder im Flugzeug sitzen. Zurück nach Sydney, wo er vor ein paar Jahren eine eigene Firma gründete.
Aufgrund meines Aufwachsens hier in der Natur immer eine sehr, sehr enge Bindung an die Natur gehabt. Und damit auch erneuerbare Energien waren etwas, was ich mich schon immer interessiert habe. Dann habe ich dann mit 2 Freunden eine Beratungsfirma gegründet. Wir haben Projekte begonnen in Papua-Neuguinea und in Indonesien, um das Abholzen von Regenwald zu verhindern. Diese Firma habe ich letztes Jahr an eine größere Firma verkauft in Australien. Und für diese Firma bin ich jetzt tätig.
Aber so richtig sesshaft geworden ist Jan Rieche bis heute nicht.
Meine Partnerin ist auch Deutsche, die auch seit vielen Jahren dort lebt jetzt, in Australien. Kinder ist auf jeden Fall etwas, was auf der Strecke geblieben ist, durch das viele herumreisen. Bis vor wenigen Jahren hatte ich immer noch wirklich, wie man sagt, Ameisen im Hintern. Ich wollte immer, auch wenn ich im Ausland in der Stadt gelebt habe, nach ein paar Jahren wollte ich das nächste weiterreisen, das nächste sehen.
Du hast ja nun aus der Ferne das Zusammenwachsen dieser beiden Teile Deutschlands mitbekommen.
Ja, stimmt. Man sieht es aus der Ferne und an einzelnen Gesprächen, die man mit Bekannten und Verwandten noch hat. Ich würde sagen, dass in unserem Jahrgang das zum Glück in meinem persönlichen Bekanntenkreis größtenteils positiv ist, dass die Leute die Chancen, die ihnen dadurch geboten wurden, genutzt haben. Die älteren Generationen, die jetzt vielleicht so, ich würde sagen, 60 oder vielleicht sogar älter sind, ich glaube, die hatten mehr Schwierigkeiten, diese Chancen zu sehen und zu nutzen und sind entsprechend, wahrscheinlich kann man sagen, benachteiligt worden durch dieses neue System. Aber wenn ich jetzt für meine Generation spreche, würde ich sagen, zu einem überwiegenden Teil ist das sehr positiv, wenn ich sehe, was meine Freunde und Verwandten in dem Alter, was die geschafft haben, wo die leben, wie die leben. Das ist sehr, sehr viel besser, als wir es hätten haben können, wäre das System so bestehen geblieben.
Von den alten Parolen zu neuen Freiheiten. Die letzten Teenager der DDR von Thomas Gerwardt.